Deutschlandfunk Nova. Update.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament
queda aprovada per 70 vots angenommen mit 70 Stimmen dafür, 10 dagegen und 2 Enthaltungen.
Die Präsidentin des Regionalparlaments in Katalonien liest die Abstimmungsergebnisse vor. Das katalanische Parlament hat beschlossen, die Region für unabhängig zu erklären, allerdings nur im kleinen Kreis. Die Opposition hatte den Saal vorher verlassen, wohl auch aus Angst, sich bei der illegalen Abstimmung strafbar zu machen. Es blieb nur die katalanische Regierungspartei und ihr Koalitionspartner. Die Abgeordneten stimmten nach der Abstimmung die katalanische Hymne an. Auch in der Innenstadt Barcelonas feierten die Befürworter der Unabhängigkeit. Die Freude dürfte jedoch nur kurz währen. Das ist ein Thema im Update bei Deutschlandfunk Nova. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Die Katalonien-Krise geht aufs Finale zu, denn die Abstimmung im katalanischen Parlament wird aller Voraussicht nach vom spanischen Verfassungsgericht für ungültig erklärt und die Uhr läuft für die katalanische Regionalregierung. Der spanische Senat hat genehmigt, Kataloniens Regionalregierung zu entmachten. Die Abgeordneten im Parlament folgten damit dem Wunsch der Regierung. Regierungschef Mariano Rajoy hatte der katalanischen Regierung vorgeworfen, sich nicht an die Regeln zu halten.
In Katalonien beansprucht man, die Gesetze zu ignorieren und man tut das auch. Unter anderem werden die Verfassung und das katalanische Autonomiestatut nicht anerkannt, außer Kraft gesetzt, nicht erfüllt. Jede Bezeichnung ist hier richtig. Und dann gibt man das auch noch zu.
Durch die Entscheidung des Senats hat es Regierungschef Rajoy jetzt in der Hand. Er kann aber erst durchgreifen, wenn die Entscheidung im spanischen Amtsblatt veröffentlicht ist. Das wird wohl erst morgen sein. Die Regierung wird aber wohl schon vorher die nächsten Schritte überlegen. Rajoy hatte aber schon bei seiner Rede angekündigt, als ersten Schritt Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont des Amtes zu entheben.
Und damit heißt es zum letzten Mal von mir auf einem Air Berlin Flug: Cabin crew, arm doors and cross check.
Dieser Air Berlin-Pilot hat sich auf seinem letzten Flug verabschiedet. Der allerletzte startet nachher. Um 22.45 Uhr soll das letzte Flugzeug der Gesellschaft in Berlin-Tegel landen. Voraussichtlich fährt es zum Abschied durch eine Wasserfontäne der Feuerwehr. Dann ist es nach fast 40 Jahren vorbei mit der Fluggesellschaft, die einmal die zweitgrößte Deutschlands war. Und für viele Air Berlin-Mitarbeiter auch mit ihrem Job. Für viele ist noch nicht klar, wie es weitergeht. Mit EasyJet und Condor wird noch verhandelt. Der Generalbevollmächtigte des Insolvenzverwalters für Air Berlin hoffte im ZDF auf ein Ergebnis in den nächsten Tagen.
Ich gehe davon aus, dass wir da hoffentlich innerhalb der nächsten Tage auch Vollzug melden können, sodass wir da möglicherweise weitere 1.000 Arbeitsplätze anbieten können.
Vieles ist schon geregelt. Einen großen Teil von Air Berlin übernimmt schon die Lufthansa und damit auch 1.700 Air Berlin-Mitarbeiter. Weitere 1.300 Beschäftigte können sich noch bei der Lufthansa-Tochter Eurowings bewerben. Ein Logistikdienstleister und ein Wartungsunternehmen kaufen die Techniktochter. Gestern hatte es noch einmal für mehrere hundert Mitarbeiter der Techniksparte die Nachricht gegeben, dass sie übernommen werden. Trotzdem gibt es viel Kritik, vor allem an der Lufthansa, weil sie viele Maschinen kauft und nicht alle Leute übernimmt. Der Verhandlungsbevollmächtigte für Air Berlin kann das aber nicht nachvollziehen.
Ich glaube, die Lufthansa hat sich hier engagiert. Mehr ist natürlich immer schöner. Aber die Kritik, die sie derzeit abbekommt, kann ich so nicht nachvollziehen.
Betriebsratsvertreter gehen trotzdem davon aus, dass viele Mitarbeiter eine Kündigung bekommen. Denn Air Berlin hatte 8.000 Beschäftigte. Für mindestens 2.000 ist alles offen. Die Gespräche über eine Transfergesellschaft waren gescheitert, die sich um eine Übergangslösung für die Betroffenen kümmern sollte. Bund und Länder wollten nicht so viel Geld dazugeben, wie nötig gewesen wäre. Die Transfergesellschaft hätte rund 50 Millionen Euro gekostet. So eine Gesellschaft gab es am Ende aber für die Mitarbeiter des Bodenpersonals. Das Land Berlin hat dafür Geld gegeben. Fachleute sehen als Ursache der Pleite von Air Berlin, dass sie auf zu vielen Feldern hoch hinaus wollte, dass sie es zum einen mit Billigfliegern, zum anderen mit dem Riesen Lufthansa aufnehmen wollte und am Ende zwischen beidem zerrieben wurde. Kritiker befürchten jetzt eine Monopolstellung der Lufthansa auf vielen Strecken und damit auch höhere Preise für die Tickets.
Kein Kommentar. Doch, mein No.
Meinung.
Der Niedergang von Air Berlin ist großes Thema bei Twitter. Viele verabschieden sich und teilen ihre Erlebnisse mit der Airline. Uta Melle twittert: Air Berlin, ich werde dich mit deinen Schokoherzen und Brausebonbons vermissen. Nutzer Plumpori99 schreibt: Sehr schade. Wäre nur mal schön zu wissen, warum die letztlich den Bach runtergegangen sind. Zacharias Zacharakis ist sauer. Auch die Pleite von Air Berlin zeigt, soziale Marktwirtschaft ist in Deutschland nicht mehr als eine hohle Phrase. Mr. Wom meint, das jetzt schon monopolartige Verhalten von Eurowings und Lufthansa zeigt, dass es nicht gut ist, dass Air Berlin verschwindet. Und User Störgröße fragt sich, warum so viele Mitarbeiter jetzt auf Jobsuche sind. Die Flugzeuge von Air Berlin wurden verkauft. Fliegen die jetzt von alleine oder warum wird das Personal nicht dafür übernommen? Miriam Klausner ist heute nochmal Air Berlin geflogen und twittert: Historischer letzter Flug. Letzte Durchsage: Die anderen sind bestimmt gut, aber wir waren die geilsten. Und Axel F. beweist schwarzen Humor: Wenn Flug AB6210 heute Abend pünktlich, nicht überbucht und mit allen Koffern in Berlin landet, war es kein echter Air Berlin-Flug.
Was sonst noch wichtig war:
Die EU-Kommission hat zum Streit um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat einen Kompromiss vorgeschlagen. Sie will es nur noch 5 weitere Jahre erlauben. Vorher hatte sie 10 vorgeschlagen. Am Dienstag hatte sich auch schon das EU-Parlament dafür ausgesprochen, Glyphosat für 5 Jahre weiter zu erlauben. Das soll Bauern Zeit geben, nach Alternativen zu suchen. Die Entscheidung liegt jetzt bei den EU-Staaten. Sie wollen in gut 2 Wochen darüber abstimmen. Aus Sicht der Grünen ist der Kompromiss der EU-Kommission faul. Sie verlangen, dass ein Termin genannt wird, ab dem Glyphosat verboten wird. Umweltschützer machen das Mittel dafür verantwortlich, dass die Zahl der Insekten dramatisch zurückgegangen ist. Außerdem steht Glyphosat im Verdacht, krebserregend zu sein. Burundi in Ostafrika hat als erstes Land überhaupt den Internationalen Strafgerichtshof verlassen. Das kommt nicht überraschend. Das Land hatte schon letztes Jahr angekündigt, den Vertrag über das Weltstrafgericht zu kündigen. Heute ist es passiert. Die Regierung Burundis wirft dem Gericht vor, nur gegen afrikanische Länder vorzugehen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag verfolgt Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Durch den Austritt können sich Staaten allerdings auch den Ermittlungen entziehen, die gegen sie laufen. Burundi werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Die UNO hat Folter, willkürliche Festnahmen und Tötungen dokumentiert. Nach dem Austritt von Burundi gehören dem Strafgerichtshof noch 123 Länder an. Auch Gambia und Südafrika hatten letztes Jahr angekündigt, ihn zu verlassen, das aber später zurückgenommen. Russland ist auf Abstand gegangen, die USA waren nie Mitglied. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft nächstes Jahr bekommen die erfolgreichsten Mannschaften mehr Geld. Der Weltfußballverband FIFA hat angekündigt, dass das Preisgeld um 12% steigen soll auf 344 Millionen Euro. Die FIFA überlegt außerdem, den Confed Cup als WM-Vorbereitung abzuschaffen und durch ein anderes Turnier zu ersetzen. Kritiker sagen, dass beim Confed Cup nur europäische Mannschaften dominieren und dass das Turnier deswegen nur wenig interessant ist. Viele Mannschaften, auch in der Bundesliga, halten den Confed Cup für eine unnötige Belastung der Spieler.
Was noch wichtig wird:
Die Anti-Islam-Demos von Pegida haben ihren 3. Jahrestag. In Dresden soll deshalb morgen ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt werden. Mehrere Initiativen haben Demos angemeldet. Die Dresdner Stadtverwaltung erwartet insgesamt mehr als 10.000 Demonstranten in der Innenstadt. Denn auch das Pegida-Bündnis selbst hat zu seinem 3. Jahrestag eine Demo geplant. Die normalen Pegida-Demos sind auch weiter jeden Montag in Dresden. Im Schnitt versammeln sich dabei etwa 2000 Anhänger der Gruppe.
Und sonst in der Welt?
Das höchste Gericht in Australien hat Vizeministerpräsident Barnaby Joyce aus dem Parlament ausgeschlossen. Der Grund dafür ist, dass Joyce nicht nur Australier, sondern auch Neuseeländer ist. Laut Gesetz dürfen australische Abgeordnete keine ausländische Staatsbürgerschaft haben. Die neuseeländische Botschaft hatte Joyce im Sommer mitgeteilt, er sei möglicherweise Neuseeländer, da sein Vater dort geboren wurde. Nach neuseeländischem Recht gilt jedes zwischen 1949 und 1978 im Ausland geborene Kind eines Neuseeländers automatisch als Bürger durch Abstammung. Mit seinem Ausschluss verliert in Australien die liberal-konservative Koalition von Regierungschef Malcolm Turnbull ihre Mehrheit im Parlament. Die Richter haben jetzt Neuwahlen angeordnet. In Russland will die regierungskritische Zeitung Nowaja Gazeta ihre Journalisten mit Waffen ausstatten. Der Grund ist die immer größer werdende Angst vor Attacken auf Journalisten. Erst am Montag war eine Radioreporterin von einem Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Bei der Zeitung Nowaja Gazeta sieht man deshalb keine andere Lösung, als die Mitarbeiter zu bewaffnen. Der stellvertretende Chefredakteur sagte, wenn der Staat nicht bereit sei, sie zu verteidigen, werde man das selbst tun. Nowaja Gazeta gehört zu den wichtigsten unabhängigen Medien Russlands. Seit der Gründung der Zeitung wurden offenbar im Zusammenhang mit Recherchen 6 Mitarbeiter getötet. In den USA hat sich gebratener Schweinespeck vom Durchschnittsfrühstück zum absoluten Szeneessen entwickelt. Restaurants laden zu Bacon-Tastings, Starköche kreieren Superfood-Rezepte mit gebratenem Speck. Und das spüren die Verbraucher. Seit Beginn des Jahres sind die Preise um 23% gestiegen. Bacon kostet zurzeit in Amerika so viel wie noch nie. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schreibt sogar von einem drohenden Desaster der Bacon-Knappheit. Der Grund war eine Warnung des Branchenverbands Ohio Pork Council. Schon im Dezember hatten die Reserven an gefrorenem Schweinebauch, aus dem Bacon gemacht wird, den tiefsten Stand seit 60 Jahren erreicht. Mittlerweile ist klar, dass den USA der Speck ausgeht, ist nicht zu befürchten. Die Preise werden aber wohl weiter steigen.
Wissensnachrichten.
Was tun mit all den Bergen Plastik, die auf den Müllkippen liegen oder in der Natur? Forscher aus den USA haben da eine Idee gehabt, in Beton gießen. Katrin Sielke aus unseren Wissensnachrichten, löst das Plastikproblem?
Nee, aber der Ansatz, der ist erstmal ganz gut. Weltweit fallen ja jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen Plastikflaschen an. Das haben sich Materialwissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology gedacht. Und ein weiteres weltweites Problem für die Umwelt ist die Herstellung von Beton. Denn der wird in Massen gebraucht und hergestellt und ist den Angaben nach für 4,5% allen klimaschädlichen CO2s zuständig. Und da dachten sich dann die Forscher, lösen wir das eine mit dem anderen Problem.
Wie genau werden denn Plastikflaschen zu Beton?
Plastikflaschen zu Pulver schreddern erstmal und damit dann den Zement und die Gesteinskörner strecken, aus denen Beton gemacht wird. Denn wenn man schon bestehendes Plastik als Rohstoff für Beton verwenden kann und damit auch weniger Zement und Gesteinskörner hergestellt werden müssen, dann spart das CO2. Und die Ingenieure haben dann eine Kunststoff-Beton-Mischung erprobt, in der der Beton auch um 15% fester ist als normal. Und mit der neuen Festigkeit kann dann insgesamt mehr Baumaterial gespart werden.
Aber so ganz neu ist es doch jetzt nicht, Kunststoff in Beton reinzumischen, oder?
An sich ist das keine Neuigkeit, nur in deren bestimmten Mix jetzt. Das wird in Deutschland auch zum Beispiel in verschiedenen Projekten wie dem Dresdner C3-Projekt erprobt und verbaut. Aber jetzt nochmal zu der Plastikfrage an sich. Das Plastik im Beton bleibt ja, das verschwindet nicht. Und wenn dann eine Brücke oder ein Haus irgendwann dann doch mal wieder abgerissen werden soll und das Baumaterial dann recycelt werden soll, dann kann man das Plastik da nicht rausfiltern. Insofern, das Flaschenproblem könnte gelöst werden mit dieser neuen MIT-Methode und der Beton wird auch offenbar fester, aber das Plastikproblem an sich bleibt in unserer Umwelt.
Noch ein Umweltproblem, aber ein ganz anderes, das haben Schmetterlingsforscher in Nordamerika. Was ist da genau los?
Dass die Schmetterlingsforscher überhaupt erstmal Schmetterlinge beobachtet haben, das ist ironischerweise ihr Problem. Und zwar geht es da um Monarchfalter. Die fliegen eigentlich über den Winter aus dem Norden nach Mexiko und sollten zu dieser Zeit eigentlich schon in Texas sein.
Also in Texas sind sie nicht. Wo sind sie denn dann stattdessen?
In Kanada und New Jersey haben die jetzt größere Schwärme entdeckt, vermutlich wegen des Klimawandels. Und das wird für die Falter problematisch, wenn sie nicht mehr rechtzeitig es in wärmere Gefilde im Süden schaffen. Denn ab 10 Grad arbeiten ihre Muskeln nicht mehr richtig und sie können dann sterben.
Und noch eine Frage aus der Psychologie, die auch für manchen Alltag ganz interessant ist. Bringt ein Handyverbot etwas?
Ja, das hat eine australische Psychologin in 50 Familien untersucht und festgestellt, ein Handyverbot ist inzwischen eine ebenso beliebte Strafe für Kinder wie Hausarrest, aber mitunter auch gefährlich.
Was macht das denn gefährlicher als Hausverbot für Kinder?
Bei den untersuchten Familien hatten sich viele Kinder daran gewöhnt, ich verhalte mich gut, dann kann ich mit dem Handy oder Tablet daddeln und umgekehrt, ich verhalte mich böse, dann ist das Handy weg. Dadurch bekommt die Technik laut der Forscherin einen viel zu hohen Stellenwert. Und damit wurde auch die Angst der Kinder größer, das Handy entzogen zu bekommen. Und einige Jugendliche hatten dann angegeben, dass sie zu Hause gar nicht mehr erzählen, wenn ihnen was Schlimmes passiert im Netz, wie zum Beispiel Mobbing oder Belästigung.
Katrin Sielka war das aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend gibt es vor Nordwesten bis zum Osten Deutschlands noch Schauer, ansonsten ist es trocken. In den Bergen und an der Küste kann es sehr windig oder stürmisch sein. Die Temperaturen sinken dann in der Nacht auf 12 bis 2 Grad. Morgen gibt es im Norden Deutschlands Regen, im Süden ist es oft sonnig. Am Sonntag ist es dann überall grau und nass, das Ganze dann bei 8 bis 15 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.